Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung im Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Liedtke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Thüringen und Sachsen haben gewählt am vergangenen Wochenende. Die Ergebnisse sind leidlich bekannt. Die AfD ist ungeheuer stark geworden, in Thüringen sogar als erstem Bundesland nach 1945 hat eine rechtsextremistische Partei. Ist die stärkste Fraktion geworden, die stärkste Partei geworden. Was folgt daraus? Was kann man eigentlich tun an dieser, denn doch von vielen als politische Zeitenwende genannten Zeitenwende oder in diesem Moment jedenfalls, was ist zu tun auf den verschiedenen Ebenen? Wir wollen uns darüber unterhalten, was können die Parteien vor Ort tun, die jetzt vor schwierigen Koalitionsverhandlungen stehen? Was kann, muss Bundespolitik eigentlich tun? Wo muss sich was verändern? Und letztlich auch, was kann Zivilgesellschaft tun und wie kann sie dabei unterstützt werden? Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin im Moderationsteam vom Bundestag und aus der Auslandsredaktion der Taz und bei mir sind heute
Anna Lehmann vom Taz-Parlamentsbüro,
Konrad Litschko, Inlandsredakteur,
Katrin Gottschalk, stellvertretende Chefredakteurin.
Super, dass ihr da seid. In beiden Bundesländern ist die Fortführung bisheriger Koalitionen kaum möglich. Arithmetisch ist es in beiden sehr schwierig, aber auch aufgrund der Aussagen, die führende Vertreter der Parteien vorher getroffen haben, ist es sehr schwierig, jetzt überhaupt stabile und vernünftige Regierungsbeteiligungen oder Regierungskonstellationen zu finden. Was glaubt ihr? Werden beide Länder jetzt sich in eine Hängepartie reinbegeben, schlussendlich kommt nichts mehr raus und sind unregierbar? Was meint ihr?
Die Gefahr ist durchaus gegeben, ich sehe sie zumindest in Thüringen, dass wenn es keine, also es gibt ja die Möglichkeit, dass eine Koalition aus BSW, CDU und SPD gibt. Da gibt es massiven Widerstand in der CDU dagegen. Also nicht so sehr in Thüringen, aber vor allen Dingen auf Bundesebene, wenn es diese Koalition nicht geben sollte, dann drohen Neuwahlen, dann wäre Thüringen tatsächlich, ich glaube nicht, dass sie ein anderes Ergebnis zeitigen, dann wäre Thüringen tatsächlich unregierbar, gemessen an den klassischen politischen Maßstäben, linkes Lager, rechtes Lager, die gelten sowieso schon lange nicht mehr.
Und selbst diesem Bündnis, muss man ja sagen, fehlt eine Stimme, also das heißt, sie müssten auch da schon improvisieren. Für Sachsen sieht es auch nicht viel besser aus, die hätten die ausreichende Mehrheit. Aber auch da gibt es Grummeln bei der CDU, gibt es Grummeln bei der SPD, ob man wirklich mit dem BSW zusammengehen will. Ich will aber einen Satz noch vorher sagen. Eigentlich muss man auch noch mal einen Schritt zurück, können wir gleich drüber reden. Ich finde diese wirklich Zäsur, dass jetzt erstmalig seit 1945 da eine rechtsextreme Partei gewonnen hat in Thüringen, die eine Sperrminorität hat, wo sie Dinge wirklich jetzt massiv blockieren kann. Das sollte uns doch noch mal einen Grund geben, innezuhalten. Und da braucht es eigentlich noch viel mehr Empörung.
Genau, und gleichzeitig könnte ja theoretisch zumindest in Sachsen eine Mehrheit entstehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die da zusammenkommen, weil alle sehr machtbewusst sind und sich, glaube ich, auch der Verantwortung bewusst sind, die sie da jetzt haben. Meine Befürchtung ist nur, dass dann die Koalition nicht funktioniert, wie wir es bisher ja schon häufig erlebt haben, dass sehr unterschiedliche Dreierkonstellationen sich im Laufe ihrer Legislaturperiode zerfetzen. Und die Gefahr ist natürlich absolut gegeben bei diesen Parteien.
Okay, steigen wir mal ein. Ihr habt ja beide eben schon ein bisschen oder alle drei schon ein bisschen erwähnt, wie es in den einzelnen Staaten aussieht. Und in beiden Staaten ist ja so ein bisschen das BSW, also das neu gegründete Bündnis Sager-Wagenknecht, was zum ersten Mal bei Landtagswahlen angetreten ist und in beiden Bundesländern zweistellig geworden ist, wenn auch nicht ganz so hoch gekommen ist, wie sich vielleicht manche Parteistrategen erträumt, erhofft, erwünscht hätten. Aber trotzdem sind sie eine Koalition gegen die AfD, also ohne die AfD, aber dann auch ohne das BSW zu bilden, ist in beiden eigentlich nicht möglich. Und das ist natürlich ein mächtiger Schritt auch für die anderen. Und was man ja auch merkt, was nicht funktioniert hat, wer gedacht hat, das BSW gründet sich und dann verliert die AfD an Stimmen, das hat ja nicht geklappt. Sie haben vor allem von der Linken und von den Ampelparteien eigentlich Stimmen gekriegt, wenn ich die Wählerwanderung, ich glaube sogar in beiden Bundesstaaten richtig gesehen habe. Was heißt das jetzt? Was bedeutet das, wenn man jetzt plötzlich auf eine Partei angewiesen ist, die wenig Mitglieder hat, die wenig erfahrene Mitglieder hat, ein paar schon, aber wenig erfahrene, die ist jetzt plötzlich das Zünglein an der Waage in Koalitionsverhandlungen mit einer Sarah Wagenknecht, die aus dem Saarland oder Berlin, je nachdem, wo man sie nur hinstecken will, irgendwie die Fäden zieht. Was bedeutet das?
Na, das bedeutet, dass das politische Gefüge, was ja eh schon fragil ist, eigentlich noch instabiler wird. Man weiß nicht, ob BSW in dieser Form hält. Also die haben ja in beiden Bundesländern eine zweistellige Anzahl von Mitgliedern. Das Personal ist größtenteils politisch unerfahren. Und die Spannungen, die es innerhalb dieser Partei gibt, die werden zurzeit überhaupt nicht ausgetragen. Man sagt, das einzige Ziel ist Landtagswahlen und dann natürlich die Bundestagswahl. Das kann natürlich sein, dass man sich da einen Koalitionspartner mit ins Boot holt, der am Ende keiner ist. Und dann hätten wir ja quasi auch, also der zerfällt. Und das lief ja dann auch nochmal auf Neuwahlen hinaus, beziehungsweise auf eine weitere Spaltung der Parteienlandschaft. BSW aber erfüllt ja offenbar ein politisches Angebot, das vielen gefehlt hat. Also eine Anti-Vogue-Partei, ja, ich sage das mal so in diesem kämpferischen, also abwertenden Begriff, weil die Leute das so sehen, die aber sozialpolitisch links aufgestellt ist und außenpolitisch, ja, wie nennt man das, autoritär. Ich glaube, man muss sozusagen gucken, wie man darauf innerhalb der anderen Parteien auch Antworten findet. So ein Weiter-so und jetzt erst recht ist, glaube ich, nicht angesagt, sondern es braucht doch schon mal nochmal, glaube ich, einen Moment des Innehaltens und die Frage, was müssen wir denn anders machen? Was hat bisher gefehlt? Also dieses Leute, ihr seid einfach zu doof zum Wählen, hat ja offenbar nicht gezündet. Die Leute haben dann sich erst recht Parteien zugewandt. Also BSW, würde ich sagen, ist eine populistische, aber immer noch eine demokratisch, also auf dem Boden des Grundgesetzes agierende Partei oder eben eine faschistische Partei, die AfD. Ich glaube, da brauchst du doch nochmal neue Ansätze als die Frage, wie kriegt man jetzt irgendwie eine Koalition zusammengezimmert, die dann vielleicht hält oder auch nicht hält. Man muss sich grundlegend nochmal fragen, was ist eigentlich in der Gesellschaft schiefgelaufen, beziehungsweise was müssen wir als Parteien anders machen?
Das würde ich eigentlich gerne unterstreichen, weil ich finde auch, dass man geht jetzt ein bisschen schnell zur Tagesordnung über. Natürlich müssen die jetzt gucken, wie können wir da zusammenfinden. Und natürlich ist es auch wichtig, dass sich dort eine demokratische Regierung zusammenfindet, die der AfD eben einer rechtsextremen Partei keine Räume lässt. Aber tatsächlich dieser Einschnitt, dass da jetzt so eine Partei so stark geworden ist, dass ein Drittel wählen, gut, man kann so eine Partei wählen, man kann auch sagen, zwei Drittel haben es nicht getan, aber trotzdem, sie sind jetzt die stärkste Kraft und jetzt haben sie genau diese Machthebel in der Hand, auch wenn sie nicht mitregieren, die da tatsächlich diese fragile, ohnehin fragile Situation, Anna, die du ja schon beschrieben hast, noch viel, viel schwieriger machen. Die werden natürlich diese Macht nutzen. Sie haben vorher schon gesagt, die AfD, wir sind da, um die anderen Parteien zu jagen und wir werden sie vor uns hertreiben. Und jetzt haben sie die Mittel dazu. Sie können da Untersuchungsausschüsse einberufen. Sie können Richterwahlen mit einer Sperrminorität verhindern. Und es besteht gar kein Zweifel, dass sie das nicht auch nutzen werden. Sie werden unglaublichen Druck auf die Zivilgesellschaft ausüben. Jetzt in Brandenburg steht uns ja die nächste Wahl bevor. Da hat gerade erst die AfD Brandenburg gesagt, sie wollen das tolerante Brandenburg, das Aktionsprogramm gegen Rechtsextremismus, wollen sie komplett einstampfen. Sie wollen den Landesjugendring nicht mehr weiter fördern. Also das sind alles Ansagen, von denen man aber glauben kann, dass genau das sie auch vorhaben. Das ist keine hohle Rhetorik. Und das, glaube ich, ist noch eine Bewährungsprobe, die, ja, wo wir gar nicht genug vorwarnen können, weil das wird die ganze Situation nochmal verschlechtern.
Wird das Innehalten auch gerne auf die CDU noch anwenden? Also ich habe auch das Gefühl, dass wir sehr schnell darüber hinweggehen, dass das schon ein ganz schöner Stretch ist für die CDU, dass wir jetzt einfach so annehmen, dass sie sich halt mit der Linkspartei und dem BSW zusammentun sollten, weil das quasi die demokratische Pflicht ist. Also die verstehen sich ja schon als antikommunistische Partei. Und natürlich, wenn sie diese Koalition eingehen, verlieren sie an Profil und ich finde das schon auch wichtig zu betonen. Also ich sehe da fast noch größere Probleme als beim BSW, was generell in so einer Findungsphase ist, aber bei der CDU diese Dynamiken auch innerhalb zum Beispiel der CDU in Sachsen, dass Leute ja eigentlich furchtbar gerne mit der AfD koalieren wollen würden und dann natürlich die Frage sofort im Raum steht, wieso sollen wir jetzt mit den Kommunisten zusammenarbeiten, aber nicht mit den AfDlern, die ja, was wir ja alle in dem Wahlkampf gesehen haben und die AfD ja auch selbst sagt, inhaltlich total nah an der CDU sind. Also die, die am wenigsten Ausländer ins Land lassen wollen, sind ja die AfD. Also die passen ja super zusammen. Und die CDU daran in den Ländern zerbrechen könnte oder am Ende auch im Bund, ich finde, es ist auch wichtig festzuhalten, weil wir sehr schnell dabei sind zu sagen, wo sind die anderen.
Also offenbar kommt das ja so ein bisschen auf die Frage der Prioritätensetzung an, weil wir, glaube ich, sehr automatisch davon ausgehen, diesen Begriff der Brandmauer, auf den wir sicherlich auch nochmal zu sprechen kommen müssen, erstmal so zu interpretieren, dass man zusammenhalten muss, um die AfD von der Macht fernzuhalten. Also sprich keine Zusammenarbeit, die die AfD in irgendwelche Regierungen reinbringt. Es ging ja dann in den letzten Wochen viel darum, ob man auf kommunaler Ebene bei sämtlichen Anträgen in Stadträten oder sowas wie eine Brandmauer, also man redet gar nicht miteinander, tatsächlich durchhalten kann oder nicht. Aber selbst wenn man das erstmal so interpretiert, sie von der Macht fernhalten, wäre das ja die oberste Prämisse von allen Verhandlungen, die jetzt laufen müssen. Und da sind nun mal die arithmetischen Möglichkeiten nicht so wahnsinnig groß. Also
genau, aber ich würde schon langfristig denken, in 5 Jahren gibt es wieder Wahlen. Also das ist ja die Frage, ob in 5, also das Ziel der AfD ist ja dann in 5 Jahren die nötige Mehrheit zu bekommen. Und die Frage ist, lässt sich das verhindern?
Ich glaube, die CDU ist ein ganz entscheidender Player. Also auch welche Implikationen die haben. Und ich glaube, da muss man echt nochmal unterscheiden zwischen der CDU in den Ländern und der CDU auf Bundesebene. Also für die CDU auf Bundesebene ist es, glaube ich, überhaupt nicht akzeptabel, dass die in Thüringen oder Sachsen jetzt eine Koalition mit dem BSW machen. Weil mit der Linkspartei haben sie es ausgeschlossen, weil sie sind antikommunistisch, aber mit den Vertretern von der kommunistischen Plattform, sobald die ausgetreten sind, eine neue Partei bilden, da ist es plötzlich okay. Ich habe heute erst wieder gehört, da ist wo in den Landesverbänden, also Nordrhein-Westfalen und so, da ist auch die Hölle los. Und wenn man mal überlegt, dass die CDU in Thüringen genauso viele Mitglieder hat wie der CDU-Stadtverband Köln-Mitte, dann sieht man so die Relation. Also CDU kann quasi, also droht einen Teil ihrer Identität über Bord zu werfen, wenn sie sagt, oh, das geben wir jetzt mal frei. Auf der anderen Seite war sie auch immer schlecht beraten, wenn sie gesagt hat, wir reiten jetzt mal ein in Thüringen und sagen denen mal, was passiert hat. Wir erinnern uns alle an Annegret Kramp-Karrenbauer und diesen gescheiterten Versuch von ihr. Insofern ist das für die CDU eine total prekäre Lage, was sie jetzt nicht machen sollten. Und das diskutieren sie ja. Es gibt ja auch Anträge, wir machen jetzt auch einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit dem BSW, ist weitere Brandmauern hochzuziehen, weil am Ende kann die CDU nur noch mit sich selbst koalieren. Also das ist ja Quatsch. Also, wo man sagen muss, dass sie es im Vorfeld vermasselt haben, ist, dass sie dieses Business as usual gemacht haben und gesagt haben, wir erklären einfach mal die Grünen zum Hauptfeind. Wo jeder dachte, Leute, ihr habt's nicht gerafft, ja. Ihr konzentriert euch hier auf den Pappkameraden, wo ihr den meisten Beifall bekommt, wenn ihr auf die eindrescht und ihr habt total die Gefahr von rechts übersehen. Und es gibt entweder aus Fahrlässigkeit, kann auch sein, oder bewusst, weil es gibt durchaus Teile der CDU, ich glaube, die sind durchaus bereit, mit der AfD zusammenzugehen. Und das Exempel wird, glaube ich, Sachsen-Anhalt sein. Also wenn Haseloff, der dortige Ministerpräsident, in Rente geht, dann könnte es durchaus sein, also es ist jetzt mein Guess, dass die AfD versucht zu sagen, und jetzt machen wir Regierungsbeteiligung.
Ja, vielleicht fahrlässig, vielleicht aber auch mehr. Also wir erinnern uns daran, Mario Vogt, CDU-Spitzenkandidat in Thüringen, hatte dann ausgerufen das Duell mit Herrn Höcke und auch explizit gesagt, dann lassen Sie uns auch ein TV-Duell machen, was alles natürlich auch die Folge hatte, dass man diese Person, diesen Rechtsextremisten, an dem es überhaupt keinen Zweifel gibt, wie völkisch er ist, wie rechtsextrem, was für menschenverachtende Position er vertritt, dass der normalisiert wurde und auf so eine Bühne gehoben wurde. Und das war sicherlich alles auch nicht förderlich. Und jetzt hat man den Salat. Jetzt stehen die da, wo sie stehen. Ich glaube aber auch, was jetzt BSW angeht, wird das eine absolute Zerreißprobe für die Partei. Man sieht es jetzt, gibt die Aufstände jetzt ja schon, Roderich Kiesewetter und andere, die sagen auf keinen Fall. Im Grunde diesen Nichtvereinbarkeitsbeschluss. Wir haben die Situation, dass die Partei im nächsten Jahr die Bundestagswahl vor sich hat, dass da jetzt Kanzlerkandidaten sich in Stellung bringen, die sich genau dazu positionieren müssen. Alles ganz schlecht in so einer fragilen Situation, sich auf diese ganzen verschiedenen Ebenen einzulassen und dabei eine Lösung zu finden, die für diese Partei funktioniert.
Die würde ich jetzt gerne mal nachfragen zur Lage innerhalb der CDU. Ja, wir haben heute, Spoiler, also wir zeichnen am Mittwoch auf, Mittwoch nach der Wahl, gab es diesen Brief unterzeichnet von 40 Personen aus der CDU. Eigentlich waren das nicht wahnsinnig wichtige Player, Roderich Kiesewetter mal ausgenommen. Ich glaube, einen gab es noch dabei, den man irgendwie überhaupt noch kannte, zumindest wenn man jetzt nicht absoluter Parteinerd ist. Wie wichtig ist das tatsächlich? Also ist nicht diese, ich weiß nicht, die CDU in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik hat eigentlich immer alles versucht, um irgendwie mitregieren zu können oder gar Regierung führen zu können. Warum sollten sie jetzt plötzlich damit aufhören?
Also na, alles tun sie ja nicht. Sie haben ja schon diesen Nichtvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken, den haben sie ja verhängt und den halten sie ja auch strikt ein. Da könnte man ja auch jetzt drüber reden, ist das noch zeitgemäß? Ich glaube, da kommen sie auch nicht drum herum, wenn man jetzt eine stabile demokratische Mehrheit sucht und wir sehen, wie dynamisch, wie fragil das Parteiensystem ist, wie Wähler und Parteienbindungen schmelzen, dann glaube ich, wird man nicht ohnehin kommen, sich da nochmal neue Gedanken zu machen und nicht eben überall diese Nichtvereinbarkeitsbeschlüsse hochziehen.
Ich glaube, das ist schon, also dieser Brief, Dennis Rode war, glaube ich, auch nochmal dabei, der künftige Vorsitzende des CDA, also der wird wichtig oder wichtiger. Ich glaube, das ist so ein Indikator dessen, was da gerade tobt in der Partei. Also das war das erste Anzeichen, dass das so schnell kam und so geballt. Ja, das zeigt, wie heftig die Diskussionen da sind. Ne? Also das wird nicht lustig.
Aber ist nochmal gefragt, so eine Position, weiß ich nicht, Lindner bei den vorletzten Koalitionsverhandlungen besser nicht regieren als schlecht regieren, Das war nie CDU-Position. Regieren, wann immer man kann eigentlich, war eigentlich immer CDU-Position. Könnt ihr euch wirklich vorstellen, noch dazu mit dem Druck, es geht darum, eine AfD-Beteiligung zu verhindern, dass jetzt, sei es ein Kretschmer, sei es ein Vogt, sagen, naja, nee, also unter dem mache ich das nicht?
Was ich am Anfang auch meinte, ich würde schon sagen, dass sie das hinkriegen, weil sie es unbedingt wollen. Aber die Frage ist ja, wie sehen die 5 Jahre danach aus? Mhm. Und dann regieren die jetzt zum Beispiel in Sachsen mit dem BSW. Wir hatten den Co-Vorsitzenden vom BSW auf einem der Pantherforen, die wir veranstaltet haben, Jörg Scheibe. Der ist seit einem halben Jahr in der Politik und den kann, also es gibt natürlich die Variante, dass man dem alles unterschieben kann, aber es gibt auch die Variante, dass er halt alles blockiert, weil er denkt, das lief doch jetzt alles super, ich kann machen, was ich will, sonst bin ich halt weiter Unternehmer. Also ob diese Regierung stabil ist, wird ja dann...
Das kann man ja auch keinem erklären, ne? Also die CDU hat die ganze Zeit Olaf Scholz vor sich hergetrieben, weil er zu wenig Waffen liefert und viel zu zögerlich ist. Und der muss doch jetzt mal den Taurus und jetzt mal Butter bei die Fische. Und dann wollen sie im Land mit einer Partei koalieren, die am liebsten alle Waffenlieferungen einstellen würde. Ich meine, selbst wenn das nicht in Erfurt entschieden wird oder in Dresden, das treut natürlich. Das ist natürlich, du kannst das, also du hast natürlich auch ein Vermittlungsproblem. Ja? Du machst dich ja unglaubwürdig und das wird dir wahrscheinlich die ganze Zeit um die Ohren gehauen. Also wenn ich Wahlkampfstrategin wäre, dann wäre das sozusagen mein erster Punkt.
Aber ich glaube tatsächlich, würde ich euch zustimmen, Mario Vogt und auch Kretschmer in Sachsen, natürlich wollen die das, weil das ist ihre Machtoption, die sie haben, um Ministerpräsident zu werden. Deswegen werden die das schon versuchen. Und dann ist aber eben die Frage, wie können sie das mit der Bundesebene, wie können sie das mit dem Bundesverband irgendwie ausmachen? Und wie findet man da eine Regelung, dass man sagt, okay, auf Landesebene ist es okay, im Bund ist es nicht okay, weil da stehen ja auch Fragen wie die Westbindung und so, die plötzlich dann, die man dann irgendwie so zumindest zur Seite schieben muss.
Ich möchte einen Gedanken noch anschließen, weil ich auch immer dabei bin, mich über Michael Kretschmer aufzuregen. Und auch mich darüber aufregen, wie er gegenüber den Grünen agiert hat und über sie gesprochen hat, mit denen er ja eigentlich zum Teil sehr gut regiert hat. Gleichzeitig muss man sagen, dass sowohl Kretschmer als auch Mario Vogt ja ihr Ergebnis haben halten können, beziehungsweise sogar noch was hinzugewonnen haben. Also das habe ich das Gefühl, sind wir auch manchmal dann ist es zu bequem, alles der CDU zuzuschieben. Und die Frage ist ja auch, warum die Grünen da nichts schaffen, warum die SPD da nichts schafft. Also wenn man jetzt sagt, okay, BSW, die wurden vielleicht schon auch gewählt wegen eines sozialen Versprechens, das sie geben. Welche Leerstelle haben da eigentlich die anderen progressiven Parteien offen gelassen?
Ich fand aber eine Zahl noch ganz interessant, dass ja am Wahlamt in Thüringen beispielsweise 52% der Wahlbefragten gesagt haben, wir haben die CDU gewählt, weil wir nicht wollen, dass die AfD hier Macht gewinnt. Und ich glaube, das ist auch eine Verantwortung, der sich die CDU immer wieder in den Hinterkopf und immer wieder in Erinnerung rufen sollte, die sie da haben und da tatsächlich verantwortungsvoll mit umgehen sollten.
Das würde ja also darauf hindeuten, wenn die jetzt hinschmeißen, kriegen das nicht hin, dass sich ihre Wahlergebnisse beim nächsten Mal, wenn es denn Neuwahlen geben sollte, deutlich schmälern würden, weil man dann sagen würde, naja, okay, wir haben gewählt, um die AfD von der Macht fernzuhalten, damit sie eine Regierung bilden, egal wie. Und dann machen sie es einfach nicht, weil sie, keine Ahnung, nicht mit dem BSW wollen, nicht mit der Linken wollen oder sonst was. So eine CDU brauche ich dann auch nicht haben. Aber jetzt, ich würde gerne mal das aufnehmen, was Katrin vorhin gesagt hat. Also wenn man es denn weiterdenkt, nehmen wir mal an, es kommen jetzt irgendwelche Regierungen zustande und sie umschiffen diese Probleme. Sarah Wagenknecht geht vielleicht von ihrem Ultimatum, jede Regierung, an der wir beteiligt sind, auch auf einer Landesebene, muss aber öffentlich erklären, dass sie gegen die Waffenlieferung an die Ukraine ist und gegen die Stationierung US-amerikanischer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Selbst wenn man das irgendwie umschifft, diese Probleme, da kommt also was zustande. Dann wird es ja wahrscheinlich trotzdem keine Regierung sein, die intrinsisch so gut zusammenpassen, dass sie eine richtig positive Vision für das Land auch geben, also für Thüringen oder für Sachsen.
Ja, das wird die Ampel hoch 2.
Was heißt denn das dann für in 5 Jahren wieder so? Die sind doch auch dann, sind die nicht total vulnerabel und angreifbar und könnten die AfD noch stärker machen?
Das ist ja, was die AfD im Grunde sagt. Die haben Zeit und sagen, wenn es diesmal nicht klappt, dann ist eben 29 unser Termin und dann haben wir im Zweifel die absolute Mehrheit. Und die einzige Chance, die da im Grunde besteht, ist, dass diese Landesregierung, so sie zustande kommt, sich sehr konkrete Projekte raussucht, sehr schlankes Programm im Grunde ankündigt, versucht, diese Projekte abzuarbeiten. Damit, glaube ich, eine Bilanz vorweist, die irgendwie erreichbar ist. Ansonsten der Hauptspagat sein, überhaupt diese Koalition zusammenzuhalten. Und das wird natürlich kein geschlossen ideologisches Bündnis sein. Das ist ja jetzt schon klar. Und deswegen, glaube ich, müssten die, wenn das so kommt, sich auf sehr konkrete Projekte beschränken.
Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Oder was wären das so Sachen,
die ihr verhandelt? Naja, das sind halt so Sachen, für die die Länder zuständig sind. Ne? Also zum Beispiel Bildung ist ein Thema, was ja auch in Thüringen eines der Themen war, die Leute im Wahlkampf umgetrieben haben. Polizei, also Sicherheit. Dann natürlich auch das Thema Migration, Unterbringung. Wie klappt die Unterbringung von Geflüchteten? Wie klappt die Integration von Geflüchteten? Ich glaube, sobald die Integration klappt und die Leute merken, die sind ja hier im Alltag. Das ist ja, der Mensch, der mich beim Bäcker bedient. Und das ist ja der Typ, der mein Auto repariert und so weiter. Oder der in der Zahnarztpraxis sitzt. Dann reden sie auch anders über Ausländer. Also zum Beispiel mit Vietnamesen haben die in Thüringen wenig Probleme. Die sagen, die gehören ja zu uns, die sind so fleißig und so. Und also Integration von Geflüchteten wird eines der Themen sein, die eine Landesregierung... Ich
meine, das ist doch eigentlich alles jetzt schon der Fall, zumindest in den Städten.
Also man muss ja sagen, also eines der Dinge, die in Thüringen schiefgelaufen sind, war die Erstunterbringung von Geflüchteten. Also da gab es richtig lange in irgendwelchen überfüllten Hallen hausen mussten. Und das hat die Presselandschaft dort, also die Medien haben darüber die ganze Zeit berichtet. Und es ist ja bis nach Berlin geschwappt und führte auch dazu, dass die zuständige Ministerin von dieser Aufgabe dann entbunden worden ist. Die Leute nehmen das eben so wahr. Also der Staat funktioniert ja nicht. Also der muss dann... tatsächlich funktionieren in dem Punkt. Lehrer, ist auch ein Riesenthema in Thüringen. Da ist es so, da hat die Landesregierung 1000 Lehrerstellen eingestellt in den Haushalt. Alles super, sind da. Aber die Lehrer sind nicht da. Das ist ein Problem, was wahrscheinlich auch, so hart es ist, mittelfristig nur durch Zuwanderung zu lösen ist. Und ich glaube, das muss den Leuten irgendwie auch klar sein, dass ihre Probleme nicht gelöst werden, wenn man alle rausjagt. Ja, also dieses Thema alle weg, dann haben wir keine Probleme mehr, was ja zurzeit so die Debatte bestimmt. Keine Migration, keine Probleme, ja. Das stimmt ja so nicht. Viele Probleme, die wir haben, haben wir, weil wir zu wenig Migration hatten oder zu wenig zielgerichtete oder gesteuerte Migration.
Wobei, ich war gerade in der Sächsischen Schweiz unterwegs und wenn man da guckt, wer betreibt da noch die Cafés, wer hält die Restaurants am Laufen und bedient da die Leute, waren das da die Tschechinnen und Tschechen. So, das heißt, im Grunde ist das im Alltag ja eigentlich da und sehr präsent. Ja. Und trotzdem hat auch da den Wahlkreis nicht der CDU-Innenminister Schuster gewonnen, der da angetreten ist, sondern also eine durchaus prominente Figur, sondern auch wieder der AfD-Mann, den eigentlich... Und man muss auch sagen, das ist auch ein Befund dieser Wahl, dass das eben jetzt nicht mehr eine Protestwahl ist, sondern dass Leute gesagt haben, nee, genau, wir wollen diese AfD. Wir wollen, das zeigt auch für die Nachwahlbefragung, wir wollen, dass die dafür eintreten, Ausländer aus dem Land zu schaffen. Wir wollen, der Islam hat hier zu viel Einfluss. Dieses Land ist keine richtige Demokratie mehr. Das waren alles erstaunlich hohe, erschreckend hohe Zustimmungswerte. Und das ist ja genau das, was die AfD vertritt. Mhm.
Ich glaube, dass ein Hauptprojekt dieser Regierung sein sollte, auch wenn das eine sehr utopische Vorstellung ist, die Stimmung zu verbessern, weil eben in Sachsen, das ist ja schon total die Migrationsgesellschaft und die halten schon total viel am Laufen. Und die Leute sagen von sich selbst ja auch, dass es ihnen gut geht. Also ich glaube schon, also wenn diese Regierung es hinkriegen würde, so unvorstellbar das jetzt vielleicht gerade ist, einfach nicht groß aufzufallen und positive Botschaften zu senden, das wäre fast noch besser als 200 neue Lehrer. Also dieses Gefühl, dass einfach alles den Bach runtergeht, das wird ja derzeit immer weiter verstärkt und es kommen immer mehr Menschen. Und da einen anderen Ton zu setzen, ist schon auch die Aufgabe von so einer Landesregierung, das positiv zu besetzen. Und ich glaube, dass die auch daran arbeiten müssen, präsenter auf dem Land zu sein. Wir haben ja auch viel mit zivilgesellschaftlichen Vereinen gesprochen, die Aktionen machen und die vor Ort gar keinen Ansprechpartner aus den Parteien haben. Man sieht das ja dann auch, wenn man durchs Land fährt, dass da überall die AfD-Wahlplakate hängen und die AfD hat überall ihre UnterstützerInnen, die anderen Parteien nicht, also einfach auch sichtbarer zu sein vor Ort. Das wäre auch total wichtig. Obwohl die Sachen, die Anna gesagt hat, natürlich auch ein bisschen relevanter sind. Aber ich glaube, das muss zusammengehen.
Nur ganz kurz dazu. Also das würde ich mir natürlich auch sehr wünschen. Gute Stimmung und Sichtbarkeit. Aber genau bei diesen zwei Punkten muss man ja höchste Zweifel haben eigentlich, dass das gerade CDU und BSW einlösen. Also wenn wir sehen, eben wie in welche Richtung das BSW den Diskurs dreht, was Migrationsthemen angeht. Wir haben auf den Foren erlebt, die wir veranstaltet haben in Erfurt-Chemnitz, dass Leute gesagt haben, auch aus der queeren Szene, wir haben können gar nicht einschätzen, was mit so einer Koalition kommt, aber wir haben eigentlich sogar große Sorgen, wenn wir sehen, wie Sarah Wagenknecht sich im Bundestag äußert zu solchen queeren Themen. Also da waren viele, viele Sorgen, was dieses Bündnis angeht und da eher nicht die Erwartung, dass es besser wird. Und Sichtbarkeit ist für eine Partei, die im Grunde ja kaum Mitglieder hat, die in Brandenburg ohne jeden Direktkandidaten antritt, auch eine ganz schwierige Aufgabe.
Ja, das gibt eine Menge Vorbehalte. Noch eine Seite, ich finde auch, die Stimmung muss besser werden, aber sie wird natürlich nicht besser, wenn man immer, wie Olaf Scholz sagt, Zuversicht, Zuversicht, Zuversicht. Ja, nee. alle, ey, halt die Klappe, mir geht's schlecht. Ja. Ich finde, es braucht vor allen Dingen auch Orte des Austauschs und der Begegnung und es braucht Angebote für die 70%. Also man überlegt ja mal, was kann man jetzt gegen die AfD tun, hier und da, aber was kann man für die anderen tun, ja? Was kann man für die Zivilgesellschaft tun? Warum ist es nicht gelungen, diese spontan aufgeflammten Proteste gegen rechts am Laufen zu halten oder den Leuten zu sagen, was braucht ihr, damit ihr euch hier vernetzen könnt, ja? Braucht ihr einen Raum oder was ist sozusagen, oder braucht ihr irgendjemanden, der euch berät, wie man an Fördergelder kommt oder irgendwie sowas? Die ganzen Vereine, die da sind, haben wir auch schon, Demokratiefördergesetz, ja, die zu 90% irgendwie auf befristeten Stellen hocken oder die jedes Jahr ihren Antrag stellen müssen, also unheimlich viel Kraft aufwenden können, um überhaupt zu sein und das andere und ihre Arbeit dann sozusagen, um ihre Arbeit überhaupt fortsetzen zu können. Also sowas braucht's. Also wenn die Bundesregierung in der Verantwortung ist, dann würde ich sagen, okay, aufgemerkt, wir wissen, wir haben verstanden, wir fördern jetzt die Zivilgesellschaft.
Ich wollte genau jetzt auch mal rübergehen zu der Frage des Bundes tatsächlich, weil wenn man sich die unmittelbaren Reaktionen natürlich auch nach Solingen, und das war vor der Wahl, aber das zieht sich ja bis jetzt durch und der Ton wird immer schriller, habe ich das Gefühl, wenn es darum geht, neue Antimigrationsforderungen rauszuhauen. Der Migrationsgipfel, der sogenannte, ist jetzt erstmal ohne ein besonders konkretes Ergebnis geblieben, so viel ich weiß, es sei denn, es hat sich in den letzten Stunden was ergeben, was ich nicht mitgekriegt habe. Aber
nächste Woche trifft man sich wieder.
Genau. Von Herrn Söder in einer schrecklichen Bierzeltrede bis Herrn Merz, der alle Syrer, alle Afghanen sind, also unter Generalverdacht stellt, weil da soll man gar niemanden mehr hernehmen aus den Teilen, des, was natürlich eine Wahnsinnsbeleidigung auch ist für 100.000 von Syrern, die seit 2015 hier sind, sich gut integriert haben und viel gemacht haben hier. Und bei Afghanen ist es nicht so viel anders. Und das ist jetzt alles so normal geworden. Und jetzt fängt auch noch Lindner mit dem gleichen Zeug an, redet auch noch so daher. BSW sowieso, AfD sowieso. Also gute Stimmung verbreiten. Ja? Da sind wir jetzt eigentlich. Also nein, jetzt mal ernsthaft. Das geht doch überhaupt nicht zusammen. Oder das ist doch das. Wie seht ihr das? Ist das irgendwie hilfreich? Ich meine, wir haben ganz oft schon darüber diskutiert in der Vergangenheit, dass wenn andere Parteien rechte Positionen übernehmen, zahlt es bei den Rechten ein und nicht bei den anderen, das ist eine Binse. Und das hat auch bis jetzt immer gestimmt. Trotzdem machen sie es immer wieder. Warum und wo führt das diesmal hin?
Na, bei der CDU zahlt es immer noch genug ein. Also die sind ja in Umfragen immer noch besser als SPD, Grüne und
FDP
zusammen. Von daher, für die funktioniert es schon. Und ich glaube, wahrscheinlich könnte es bundespolitisch sogar nächstes Jahr funktionieren. Ich glaube, dass Friedrich Merz und Markus Söder völlig egal ist, der Schaden, den sie in Thüringen und Sachsen anrichten. Also die denken ja nur bundespolitisch und an sich selbst. Und da ist noch genug kritische Masse, um auch CDU zu wählen oder die anderen Parteien zu wählen. Und ich meine, so sprechen die ja auch schon lange, schon immer.
Naja, ganz schon nicht. Ich meine, Alice Weidel hat ja nicht ganz Unrecht, wenn sie jetzt in verschiedenen Interviews gesagt hat, guck mal, jetzt kommen die alle daher, wir haben die ganzen Anträge schon vor Jahren gestellt, jetzt übernehmen die alle unsere Position. Ganz falsch ist das ja nicht.
Ja, aber auch Horst Seehofer hat sich ja schon über viele...
Ja, Seehofer, die Mutter...
Es ist trotzdem fatal, weil das tatsächlich im Grunde nur noch über dieses eine Thema geredet wurde, was ja in Teilen schon, aber in ganz vielen Teilen auch nicht mit landespolitischen Themen zu tun hatte. Und man hat sich, das war im Grunde nur das Kern-AfD-Thema und über nichts anderes wurde mehr geredet. Und natürlich zahlt das am Ende dann bei denen ein, die dann sagen können, wir haben es schon immer gesagt. Also ich fand das auch sehr fatal. Und es hat ja, das Seehofer und CSU und Merz, ist das eine, aber auch die SPD ist ja da völlig eingeschwenkt. Faeser hat ja auch gesagt, natürlich müssen wir abschieben nach Afghanistan und Syrien. Dann ging kurz vor der Wahl der Abschiebeflieger nach Afghanistan das erste Mal, wo wir bis heute auch nicht wissen, wie ist das zustande gekommen. Hat man da wurde ja über Eck verhandelt, aber gab es doch irgendwelche Zugeständnisse, die man da der Taliban gemacht hat. Also alles schon sehr fragwürdige Unterfangen. Also das ging ja bis in dieses Spektrum rein. Und auch die Grünen haben am Ende gesagt, ja, Abschiebung müssen wir forcieren.
Ja, aber das ist, weil das sind halt diese Versäumnisse im Vorfeld. Ne? Also ich meine, dass wir jetzt nur noch über Abschiebungen reden und über Begrenzung und über Zurückweisung und im Prinzip fordern, also im Prinzip fordert ja die CDU mittlerweile, dass Deutschland sich mit allen europäischen Nachbarn vergrätzen soll und so eine Germany-First-Politik durchzieht. Also am besten noch die Notlage ausrufen. Ne? Hat natürlich damit mit Versäumnissen bei der Integration zu tun. Das muss man mal so konstatieren. Und daran hat die Union einen Anteil unter Angela Merkel. Da hat natürlich aber auch die jetzige Ampel einen Anteil. Also was ist bei der, man müsste eigentlich fragen, was ist bei der Integration schiefgelaufen und was muss besser werden?
Aber ja, dass diese Debatte jetzt so hochschwappt, ja, wir haben ja, wenn man auf die Zahlen mal guckt, also die gehen ja gerade eigentlich runter, ja, Asylbewerberinnenzahlen. Es steigen auch die Zahlen der Abschiebung, stiegen auch schon vor Solingen. Also sagen wir mal, es ist jetzt nicht gerade so, dass jetzt der ein riesiger Ansturm stattfindet. Und trotzdem ist das so eine alles wegwalzende, auch Dämme brechende Debatte. Und ich finde auch, also da würde ich dir zustimmen, Anna, da gibt es jetzt die großen Sorgen, alle stimmen darauf ein, wir müssen den Besorgten in diesem Punkt jetzt entgegenkommen. Aber als Jahresbeginn bundesweit die größten Proteste stattfanden, demokratische Art, da gab es keine Gespräche, keine Angebote. Da hätte man ja auch sagen können, so, wir setzen uns zusammen, wie man sich vielleicht auch jetzt zusammensetzen müsste und sagen muss, dass die Lage ist so ernst, müssen wir eine Taskforce Rechtsextremismus machen, müssen wir einen Kabinettsausschuss oder so machen, dass man darauf eingeht, warum gibt es das Demokratiefördergesetz? Das wäre ja im Grunde nicht mal, würde nichts kosten, sondern es würde ja erstmal nur für Planungssicherheit sorgen. Warum gibt es das nicht? Auf diese Leute ist man nicht eingegangen.
Ja, es fehlen im Prinzip die Räume, solche Themen pragmatisch und offen und also auch Diskurse offen zu diskutieren. Man diskutiert jetzt in einer völlig aufgeladenen Atmosphäre darüber. Eigentlich hätte man schon viel früher darüber reden müssen und nicht nur die Regierung und die Länder, also der Bund und die Länder und so weiter, eigentlich auch die Bürger. Also vielleicht wäre es schlau, sowas wie runde Tische überall aufzustellen und den Leuten zu sagen, dann reden wir doch mal darüber. Und dann das, was dort besprochen wird, das geben wir dann tatsächlich dann auch als Auftrag raus. Oder man braucht irgendwie das Gefühl, einerseits man kann sich austauschen und man kommt zu gemeinsamen Lösungen und andererseits, die werden irgendwie dann auch, die entfalten eine gewisse Wirksamkeit.
Ich finde es auf jeden Fall auch richtig von Anna den Ansatz, sich inhaltlich mit dem Thema Migration und Integration zu beschäftigen. Natürlich braucht es das Demokratiefördergesetz, aber trotzdem ist das Thema ja da. Aber auch da will ich nochmal gute Stimmung verbreiten, weil ich die Zahl diese Woche nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe mit der Kollegin Anne Fromm Daniel Kubiak interviewt, einen Soziologen, der darauf hingewiesen hat, dass 70% der syrischen Männer, die seit 2015 gekommen sind, im Arbeitsmarkt integriert sind. Das ist total super. Und ich kannte die Zahl nicht und ich glaube, sonst kennt die auch kein Mensch.
Die gibt es aber, ja.
Die genau, klar, die Zahl gibt es, aber es gibt auch eben Zahlen, die positiv sind und wo man stärker versuchen muss, diese auch nach vorne zu setzen, damit Migration, Integration nicht immer so...
Das heißt aber natürlich umgekehrt, also der Gesamtwert für die Syrerinnen in Arbeit liegt, glaube ich, bei knapp über 50, dass es ein Problem gibt, syrische Frauen zu integrieren in den Arbeitsmarkt. Und natürlich darf man das nicht wegwischen. Man muss fragen, woran liegt das denn eigentlich? Dass die offenbar zu Hause bleiben? Werden hier traditionelle Familienstrukturen reproduziert oder gibt es andere Gründe? Also darüber muss man natürlich auch sprechen.
Klar.
Du meinst so, wie es in Westdeutschland bis vor 30 Jahren eigentlich auch war?
Ja, ich finde, da haben wir auch als Linke darüber gesprochen und das problematisiert.
Das Problem ist doch, wenn du, und der Eindruck ist ja schon da, dass die AfD treibt alle anderen vor sich her mit ihren Wahlerfolgen jetzt auch, weil sie das als eigentlich Single-Issue-Thema, gut, auch noch gegen Klimawandel, Lüge und so, dachte, ich werde nicht mehr, als ich in Sachsen rumgefahren bin und da überall stand dran, stopp den CO2, Wahnsinn, CO2 ist Leben. Ich dachte, was für eine Parallele bin ich denn hier jetzt gelandet, da in der Nähe von Görlitz?
Sie wollten noch AKWs.
Komplett
irre. Michael Kretschmer möchte Mini-AKWs für Sachsen.
Noch so ein paar andere Themen, die auch haben. Natürlich der Gender-Wahnsinn, wie Sie es nennen, und all diese Themen. Aber das zentrale Thema war ja schon Migration. Aber Migration eben auf eine Art und Weise geframed, die halt auf nichts anderes guckt, als auf sowas wie Solingen, als auf eine Messerattacke, als auf eine Kriminalitätsstatistik, die noch dazu, wir haben uns ja hier auch mal über Kriminalitätsstatistik unterhalten, noch ein bisschen seltsam ist, allein in ihrem zustande kommen. Und auf alles andere nicht und auch für alles andere keine Lösung anbietet. Und dieser Diskurs, der noch dazu immer wieder brutalst rassistisch aufgeladen ist, den kriegst du doch nicht weg dadurch, dass du sagst, du machst jetzt hier die Integration in irgendwas besser oder dort. Doch. Ja, dann hast du das da vielleicht ganz gut, hast aber in der Nachbarstadt dann doch eine irgendwie zwei Leute geraten in Streit, einer zückt ein Messer und so weiter. Du hast die Nachricht wieder und dann sagst du, ich will die überhaupt nicht integrieren, die sollen raus.
Ja.
Das ist doch die normale Reaktion, die dann kommt von der AfD sofort. Da kommst du überhaupt nicht gegen an mit praktischer Politik.
Doch, ich glaube, du kommst dagegen an. Also wir erleben, das ist ja, gibt ja ein Auseinanderklaffen, wie über Migration gesprochen wird einerseits und wie es die Leute in ihrem Alltag erleben. Die wenigsten Menschen in Sachsen haben überhaupt Ausländer, bei den Kindern haben überhaupt Ausländer in ihrer Klasse. Ja, sie reden immer über Klassen, wo irgendwie 90% der Kinder Ausländer sind und wo man, wo kein Deutsch mehr gesprochen wird. Aber rein faktisch besucht, also ich würde mal sagen, kein Kind in Sachsen eine solche Schule, außer es geht auf so eine International Diplomatenschule oder so. Also es gibt diese Phänomene nicht, genauso wie die überfüllten Asylunterkünfte. Ja, in Thüringen, da gab es das an einem Ort, aber wenn du nach Dippoldiswalde kommst oder so, wie viele Horden von, ich sag's jetzt mal zugespitzt, von arabischstämmigen jungen Männern, die dort durch die Straßen ziehen, trifft man dort an? Keine, weil es sie nämlich nicht gibt. Migration heißt in Dippoldiswalde, da ist der Dönerladen, da ist der Grieche, da ist die Vietnamesin. Das ist Migration. Aber das wird nicht als Migration geframed. Das sind sozusagen, weil das nicht problematisiert wird, weil das einfach so ist. Und ich glaube, du musst sozusagen das aus diesem ganzen Thema, also insofern ist es schon richtig, du musst sozusagen auch eine positive Geschichte erzählen. Du musst die Leute voranstellen, die müssen das natürlich auch wollen, die sozusagen diese Geschichten symbolisieren. Und du musst versuchen, diesem ganzen Diskurs die Schärfe zu nehmen. Und ich glaube, da sind ja tatsächlich so Parteien wie die CDU, die ja immer noch Volkspartei ist in Sachsen und in Thüringen, vielleicht die einzige verbliebene, aber auch das BSW jetzt ganz, ganz arg in der Pflicht, wenn sie nicht wollen, dass diese Spaltung der Gesellschaft weiter befördert wird.
Man muss Probleme natürlich lösen. Also wenn die Kommunen an eine Überforderung oder so grenzen, dann muss man da rangehen. Aber dann müssen wir gucken, wie können wir Schulen besser ausstatten, wie können wir Kommunen besser ausstatten. Das sind so die wichtigen Fragen. Also wenn da Probleme existieren, kann man das jetzt nicht ignorieren. Aber wenn wir die ganze Zeit dann eben nur darüber reden, wir schieben ab nach Syrien, nach Afghanistan, wenn das überhaupt gelingt, wenn das irgendwelche Promillezahlen sein, dann werden auch Erwartungen geweckt, völlig, die gar nicht einlösbar sind. Und das ist auch nicht der Kern des Problems. Sondern dann müssen wir daran gehen. Und wenn wir eben tatsächlich an diese Finanzierungsfragen gehen. Und wir können jetzt alle uns auf diesen Abschiebe- und Abschottungsdiskurs einlassen. Die AfD reibt sich die Hände, wird aber im Zweifel demnächst dann die nächste Sau durchs Dorf treiben. Und dann ist es irgendwie, geht es wieder gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder so. Also, und dann werden sie da wieder. Also ich jetzt nur denken, wenn wir das Problem lösen, dann ist alles gut mit der AfD. So wird es nicht sein. Dann suchen sie sich das nächste Thema.
Ja.
Was ich diesen Sommer gelernt habe, ist, dass schon eben Sachsen und auch Thüringen eine Migrationsgesellschaft geworden ist. Also ich glaube, also ich bin ja aus Dresden, wie wir bis auf Bernd alle aus Ostdeutschland sind, hatte ich auch, weil ich jetzt lange nicht mehr da wohne, auch noch im Kopf so, das sind doch alles Weißbrote und so. Und das kriegt man ja auch immer gespiegelt, was regen sich die Ossis über Migration auf. Im Westen sind wir da schon lange durch und so. Und das eine ist, dass quasi in Ostdeutschland seit 2015 schon der Anteil der MigrantInnenquote schon so stark gestiegen ist wie in Westdeutschland nicht. Also da ist es quasi über eine längere Zeit fortgeschritten. Und es gibt wirklich viele MigrantInnen. Also als wir unser Pantherforum in Chemnitz gemacht haben, da wollte ich nachts mit dem Zug dann nach Dresden fahren, mit dem Regio. Und ich hatte noch dieses 90er-Jahre, Nuller-Jahre-Bild so, nein, dann laufen da die Nazis rum und ich bin zwar blond und weiß, aber ich habe irgendwie ein buntes Oberteil an und das reicht ja schon, um irgendwie zu provozieren. Und der Zug, der war voller Migrantinnen und die Stimmung war gut und dann waren noch so ein paar Jugendliche dabei. Oder in Erfurt am Anger, das ist eine total diverse Gesellschaft, die da lebt. Was ich sagen will, es gibt ganz viele gute Beispiele, weil der Alltag ist halt längst gar nicht mehr so weiß und ausschließend, wie ich ihn zumindest von einer Weile noch im Kopf hatte.
Da muss ich aber dazu sagen, dann ist, das ist dann wirklich, da gibt es riesige Unterschiede zwischen Stadt und Land. Also du hast
in Freital auch.
Ja, aber Freital, das gehört ja praktisch zu Dresden. Also da kannst du mit der Straßenbahn hinfahren. Aber jetzt fahr mal nach Ottendorf-Okrilla oder fahr mal nach Altenberg oder fahr auch nach Pirna und so. Pirna ist insofern auch schon ein Stück weit diverser oder nach Dippoldiswalde, Dips, wie es genannt wird. Da ist das Stadtbild schon ein anderes. Und da ist die Zusammensetzung in den Schulen auch ein anderes. Also man muss jetzt nicht sagen, nur weil es in Dresden so ist, ist es in ganz Sachsen so. Ich glaube, viele Menschen, die dort wohnen, haben immer noch relativ wenig Berührung mit Menschen Es sei denn, wie gesagt, im Dienstleistungsbereich, und da sind sie völlig akzeptiert. Das ist auch gar kein Problem, weil ohne die gibt es den Bäcker nicht mehr und gibt es den Blumenladen nicht mehr und die Gaststätte auch nicht, wie wir vorhin sagten. Ne? Also ich habe das genauso erlebt, dass die Kneipen, die dort neu aufmachen, die werden in der Regel von Leuten aus Tschechien oder so betrieben und das ist gar kein Problem. Aber wie gesagt, sie haben sozusagen keine persönlichen Erfahrungen und beziehungsweise framen die Leute auch nicht wirklich als Migrantinnen und Migranten. Das sind für die Leute aus Afghanistan, das sind junge Männer mit Bart, die irgendwie zu uns kommen und wollen und, ich sage das jetzt mal zugespitzt, Sozialhilfe beziehen wollen. Und diese Einstellung in den Köpfen, die muss man verändern. Aber was ich auch sage, was wirklich notwendig ist, und das sage ich aus der Erfahrung, selber mal in Dresden zur Schule gegangen zu sein, es braucht echt wirklich ein ganz hartes Vorgehen gegen Rassismus. Es darf nicht toleriert werden, dass Leute, ich glaube in Sachsen immer so einen unterschwelligen Rassismus. Ja? Also da muss es wirklich klar sein, dass das nicht geht. Und das war lange so toleriert. Biedenkopf hat die Sachsen ja gesagt, die sind gegen Rechtsextremismus immun. Ich glaube, dieses Tolerieren und unter der Decke halten und ist schon nicht so schlimm, das hat eben dazu beigetragen, dass das so groß werden konnte, weil die Leute sich sicher fühlen konnten.
Da würde ich mich unbedingt anschließen, weil es ist ja, also im Land mag es anders sein, aber genau, du hast natürlich die Hochschulen in Chemnitz und in Erfurt und in die BTU in Cottbus. Und das heißt, diese Migrationsgesellschaft ist eben da, zumindest da ist sie da. Und da merkt man jetzt, es gab jetzt gerade eine Pressekonferenz auch von den Opferberatungsstellen, die gesagt haben, die Leute sind furchtbar verunsichert, die haben große Ängste, was jetzt auf sie zukommt mit diesen Wahlerfolgen der AfD. Ich glaube, das eine ist ein klares Vorgehen gegen Rassismus, was man auch oft bei Polizei und Justiz irgendwie, wo man auch viel schneller reagieren könnte, müsste, glaube ich, das ist zentral. Und man muss, glaube ich, diesen Leuten jetzt auch ein Signal geben, indem man irgendwie sagt, doch, wir haben eure Angst auf dem Schirm. Wir machen, weiß ich nicht, heute die Verbände haben gesagt, wir bräuchten so einen Rettungsschirm für die Opferberatungsstellen, dass man, aber kann auch ein anderes Symbol sein, aber dass man sagt, wir sehen euch, wir sehen eure Ängste. Und wir werden alles tun, damit es eben nicht so kommt, dass ihr jetzt Gewalt und Bedrohung erfahrt.
Wichtig. Was ich so rausgezogen habe aus euren verschiedenen Erzählungen eigentlich, fand ich total interessant, weil ich kenne mich in den ganzen Gegenden überhaupt nicht so aus, war eigentlich schon so, dass da, wo es schon ausgeprägte Migrationsgesellschaft sichtbar gibt, funktioniert es eigentlich ganz gut. Und da, wo die Leute sich am meisten beschweren, am meisten, wenn man es denn als besorgte Bürger Sache framen will, meist Ängste, meinetwegen gibt es sich dann in AfD-Stimmen äußern, da sind eigentlich ja keine oder fast gar nicht. Und das lässt mich dann aber schon daran zweifeln, dass man mit irgendeiner Art von Veränderung in der Migrationspolitik, sei es mit der harten Hand, sei es mit viel besseren Integrationsmethoden, finanziellen Ausstattungen etc. pp., daran irgendetwas ändern würde, könnte, weil da habe ich schon den Eindruck, da spielt das, was ihr jetzt gerade beide gesagt habt, so ein drunter liegender Rassismus, der dann an solchen Geschichten eben raus kann und jetzt mit der AfD auch seinen parteipolitischen Ausdruck gefunden hat und mit Anklängen vom BSW mitbefördert wird noch, da wirst du wahrscheinlich mit Realpolitik doch gar nicht rankommen. Du musst damit tatsächlich Ideologiebildung
anpassen. Ich glaube schon, es gibt einen harten Kern von Rechtsextremen und der wächst wahrscheinlich auch. Aber es gibt auch sozusagen dieses Wabernde drumherum, die dann einfach sagen, die AfD, das ist doch eine ganz normale Partei. Was man auch braucht, also da geht es dann wieder in pragmatische Politik, ist wirklich pragmatische Politik und ist auch der Osten ist ja sehr klein und mittelständisch geprägt und so, man muss die Wirtschaft mit reinbekommen. In Südthüringen, die IHK Südthüringen, die hatte ja damals ihre Recruiting-Trips nach Vietnam, ne, wo die sozusagen die vietnamesischen Azubis geholt haben, weil die nämlich überhaupt niemanden mehr bekommen. Wenn jetzt so ein Handwerksbetrieb, sei es in Brandenburg, sei es in Sachsen, sei es in Thüringen, sagt, kennst du zum Beispiel so einen Pferdewirt, der sagt, der braucht dringend Leute. Wieso sagt man nicht ganz pragmatisch, guck mal, hier hast du unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die wollen auch arbeiten, jetzt Aufenthaltsstatus erstmal egal, die können bei dir arbeiten. Bodo Ramelow hatte genau sowas vorgeschlagen. Er sagte, ich will so eine Klasse einrichten. Er hat sich einen Unternehmer rangeholt, Peter hieß der, und gesagt, wir machen jetzt so eine Schule auf und bilden die Leute aus und dann können die sofort bei mir anfangen. Was die an bürokratischen Hürden überwinden mussten. Also genau das Ding, die Leute dürfen nicht bei uns sesshaft werden, die werden doch sowieso abgeschoben und so weiter. Natürlich führt das dazu, dass die einfach auf ihre Abschiebung warten. Zum Teil geduldig, zum Teil aber nicht. Zum Teil rutschen sie ab in andere Milieus. Man muss die Leute, wenn sie da sind und man sagt, okay, sie können arbeiten, sie wollen arbeiten, dann sollen sie arbeiten. Wenn sie das nicht wollen, gut, dann bin ich jetzt mal Law and Order, würde ich auch sagen, na gut, dann auf Wiedersehen.
Ich glaube aber auch, dass, also vielleicht nicht bei jedem AfD-Wähler und bei jeder AfD-Wählerin, aber dass dieses, wie wir denken, okay, die Gesellschaft, wie sie jetzt funktioniert, angenommen, es müssten jetzt nach Remigrationsplänen alle mit irgendeinem ausländischen Hintergrund das Land verlassen oder Firmen würden pleite gehen, dann gibt es ja auch in Sachsen, die Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen, die das auch sehr präsent machen. Diese Gedanken, die haben ganz viele AfD-Wähler gar nicht, weil die halt sagen, dann sind wir halt weniger Leute. Dann brauchen wir ja auch gar nicht so viele Firmen. Also das schon dieses Bild, dieses Land soll rein werden und wir nehmen in Kauf, dass sich unser Leben hier grundlegend verändert, das gibt es schon bei vielen. Deswegen so ein paar Leute, die man vielleicht dann doch noch gewinnen könnte, für die könnte das funktionieren. Aber ich glaube, es gibt auch richtig viele, denen das einfach komplett egal ist.
Und ich will nochmal betonen, das eine ist genau, wir wollen irgendwie reiner und weniger werden. Aber das trifft ja nicht nur eben die migrantische Community. Das trifft ja auch, sie wollen auch keine queere Community haben. Ja? Sie wollen auch keine Linksalternativen haben. So. Also das trifft ja auch noch ganz viele andere Leute. Und wo wollen wir dann anfangen? Wo wollen wir da aufhören? Also man kann sich da nicht richten nach deren Feindbildern, sondern wir müssen da, glaube ich, eigene Akzente setzen.
Kommen wir dann mal in der letzten Runde jetzt zur Aufgabe von Zivilgesellschaft, also was wir so als Zivilgesellschaft bezeichnen. Wir meinen ja meistens irgendwie organisierte Zivilgesellschaft in Vereinen, NGOs, Organisationen, punktuellen Bürgerinitiativen, die sich für irgendwas einsetzen, die Nachbarschaftszentren aufbauen, die Begegnungsräume schaffen, die Jugendzentren betreiben oder sich darin aufhalten, die Jugendsozialarbeit betreiben. In diesem Falle oder mit diesem Thema Auseinandersetzung auch mit Rechtsextremismus kommen die Gedenkstätten ein Stück weit mit rein und die vielen, die um Gedenkstätten herum Arbeit machen. Das haben wir in Nordhausen gesehen, wo die Rolle von Jens Christian Wagner, dem Leiter der Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau Dora, doch eine wichtige war bei der Organisierung auch von Zivilgesellschaft, die es damals dann verhinderte, dass der AfD-Kandidat, der in der ersten Runde noch die meisten Stimmen gekriegt hatte, in der zweiten das dann auch kriegte, sondern er verlor. Also da kommt ja all sowas mit rein. Aber jetzt, du hast jetzt zwei Sachen. Konrad hatte das vorhin schon mal angesprochen, die Ängste, die sich auch auf Brandenburg beziehen. Da kenne ich es auch ein bisschen selber. Was passiert mit Fördermitteln etc. pp.? Weil viele leben natürlich davon, dass sie irgendwoher Fördergelder kriegen. Von den Kommunen, aus dem Land, aus dem Bund zum Teil. Um sich Stellen zu finanzieren, überhaupt arbeiten zu können. Weil auf eine wirtschaftliche Grundlage kannst du so eine Arbeit nie stellen. Also eine betriebswirtschaftliche Grundlage, die ohne Förderung auskäme. Das ist das eine. Und da merkt man ja jetzt schon, dass auch dann, das geht ja auch schon in Auseinandersetzung los. Also wenn sich ein Verein, der gemeinnützig ist, klar gegen die AfD positioniert, dann haben sie relativ schnell irgendwie einen AfD-Anwalt da, der sagt, guck mal hin, hier gemeinnützig heißt aber parteipolitisch neutral. Das geht aber so nicht und so weiter. Also der Druck steigt jetzt schon, noch bevor die AfD in solchen Machtpositionen drin ist. Welche Rolle kann Zivilgesellschaft da eigentlich wirklich spielen und was braucht sie? Was meint ihr?
Die Zivilgesellschaft hat die ganz zentrale Rolle jetzt, weil natürlich vor Ort in den Kommunen, in den Dörfern, in den Städten entschieden wird, wie das jetzt, ja, wie da Mehrheiten funktionieren, wie da das Stimmungsbild ist. Also das ist natürlich das A und O und deswegen ist jetzt natürlich umso wichtiger, wann, wenn nicht jetzt, quasi diese Zivilgesellschaft, die da demokratisch orientiert und aktiv ist, zu unterstützen. Deswegen kommen wir wieder zurück auf diese Forderungen eines Demokratiefördergesetzes, dass man denen nicht auch noch bürokratische Fallstricke vor die Beine wirft, sondern dass man sagt, okay, ihr habt eine langfristige Förderung, ihr arbeitet los, arbeitet in der Sache. So, das ist, glaube ich, wichtig. Und wir haben in diesen Foren, die wir da veranstaltet haben, auch gesehen, es gibt trotz aller AfD-Erfolge eigentlich fast in jeder Stadt, in Grimma, in Döbeln, in Kloster Vesra, gibt es Aktive, ja. Und die auch sagen, wir werden auch nach dieser Wahl und gerade jetzt irgendwie aktiv sein, die sich natürlich aber auch viele Gedanken machen, wie das jetzt mit diesen zu erwartenden Widerständen funktionieren kann. Es war die Frage, wenn man sich auf nichts mehr verlassen kann, auf was finanziell ist, waren auch, das meinten die in Grimma beispielsweise, die Frage, müssen wir uns irgendwie selber finanziell irgendwie organisieren über Spenden und so. Also diese Gedanken sind da sehr konkret und sehr akut, aber die zentrale Rolle kommt jetzt der Zivilgesellschaft zu und die zweite zentrale Frage ist, diese Zivilgesellschaft nicht hängen zu lassen.
Genau, und die brauchen natürlich Geld, dafür wäre so ein Demokratiefördergesetz von großem Vorteil, aber auch ein Appell an Privatleute, also gerade auch in Ostdeutschland wissen wir, Leute haben weniger Erbe und so weiter, aber den Leuten geht es nicht schlecht, also auch so ein bisschen Support your local Zivilgesellschaft, auch finanziell, es gibt Fördermitgliedschaften, die man machen kann, zum Beispiel beim Kulturbüro Sachsen oder auch das Netzwerk Polylux e.V., was auch einen Taz-Panther-Preis bekommen hat, was dann das Geld auf verschiedene Projekte verteilt. Solche Sachen sind wichtig. Also es können wirklich auch reiche Firmenerben sollen auch sich angesprochen fühlen, dass sie diese Vereine unterstützen können. Bei dem Demokratiefördergesetz, genau, wird sich ja viel darüber gestritten, ob man da jetzt irgendwie Linksradikalismus irgendwie extra ausschließen muss und so. Da sind die Vereine in Sachsen zumindest, sind die total bereit, so nehmt es mit rein, Hauptsache wir haben irgendeine Sicherheit. Und was da aber ja noch eine Schwierigkeit ist, ist, was du vorhin auch angesprochen hast, dieses Neutralitätsgebot. Und darüber muss man auch noch mal sprechen, was heißt eigentlich Neutralität? Also heißt das, ich darf jetzt nicht gegen rechts sein? Also ist antifaschistisch sein nicht mehr neutral oder unzulässig nicht mehr neutral? Weil daran hält sich ja auch die CDU. Und ich glaube eben, es ist entscheidend, dass die CDU sich aber nicht nur als antikommunistisch, sondern auch ernsthaft als antifaschistisch versteht und diese Leute in der Zivilgesellschaft unterstützt und auch verbal unterstützt. Stattdessen hat Michael Kretschmer ja in einem Interview mit dem Spiegel gesagt, gegen rechts, das findet er zu pauschal und so, man muss doch für irgendwas sein, wo man sich schon denkt, darum geht's doch jetzt nicht, ja? Oder das ist zu kleinteilig. Die müssen das annehmen. Und ich erzähle auch immer wieder dieses Beispiel von einer Oma gegen rechts, die ich im Interview hatte aus Erfurt, die mir erzählt hat, okay, sie sind erstmal gegen den Faschismus, sie wollen nicht, dass Höcke regiert. Dann haben die sich gegründet, sind total parteilos, total bunt durch die Bank weg politisch. Dann gehen die demonstrieren und niemand Konservatives unterstützt die, ja? Also die kriegen Unterstützung von den Grünen, von der SPD, von der SPD-Jugend, von den Linken. Und die Antifa fragt sie, ob sie Wasser brauchen und so Sachen. Aber halt von der CDU wird nicht mal ein Gespräch angeboten. Und plötzlich ist halt die Oma, die eigentlich gar nicht so links ist, sondern einfach nur antifaschistisch, ist sie halt neben der Antifa und fühlt sich da viel wohler, weil die CDU sie nicht zu sich ranholt. Und das darf eigentlich nicht sein.
Hm. Aber in einem Punkt, finde ich, hat Michael Kretschmer schon recht. Also es reicht auf Dauer nicht aus, gegen etwas zu sein. Man muss natürlich auch für, also es ist viel motivierender, für etwas zu sein, also für etwas zu arbeiten. Und insofern, denke ich, sollte der Begriff Zivilgesellschaft schon recht weit gefasst sein. Also ich glaube, es geht wirklich darum, was ich am Anfang sagte, auch nur Begegnungsräume zu schaffen und zu erhalten. Also das kann ganz klein auf Anfang, dass man sozusagen dem Fußballverein sagt, du, wir unterstützen euch, wenn ihr kostenlos hier die Leute aufnimmt. Ja, also Kinder, jeder kann kommen. Ja, also und über Fußball funktioniert Integration hervorragend. Also da ist der Ahmed plötzlich nicht mehr der Ahmed, sondern der ist der super Linksaußen. Und das berichten ja ganz viele, dass über den Sport Integration wirklich gut gelingen kann. Also Sportvereine unterstützen, auch so Trachtenvereine meinetwegen unterstützen, solange sie nicht völkisch orientiert sind. Ausrichter von Mensch ärger dich nicht Wettbewerben. Also Zivilgesellschaft im Osten hat ja ist viel klein, also hat meistens so andere Zweckbestimmungen als im Westen. Also man ist weniger politisch orientiert, sondern mehr sozusagen am Leben. Und tatsächlich die Leute vor Ort ermächtigen, irgendwie ihr Leben mitzubestimmen. Und die Gemeinnützigkeit, ganz wichtiges Thema, das wäre zum Beispiel was die Ampel noch aus dem Weg räumen könnte. Also es muss doch möglich sein, dass man sagt, man schließt faschistische Positionen aus. Also faschistische Positionen zu tolerieren entspricht überhaupt nicht dem Neutralitätsgebot. Also im Gegenteil.
Und ich, also da ganz wichtiger Punkt, aber die selbst diese Projekte, die jetzt ja so als Antifa-Projekte dann gelabelt werden, wie das Treibhaus in Döbeln oder das Kulturhaus in Wurzen oder so, wenn man mal guckt, was sie im Konkreten machen, dann ist das ja, die machen da Jugendarbeit, die machen Sozialarbeit, das ist das, was sonst gar nicht mehr stattfindet, ja. Das heißt, das ist auch frech, quasi diesen Vorwurf denen zu machen. Deswegen ist das, hilft das, glaube ich, nicht, dieser Punkt, Katrin, genau wo du sagst, diese Neutralitätsgedanke, wo, da geht die AfD ja bewusst rein und sagt immer, ha, ihr städtischer Träger dürft ihr nicht sagen oder so. Aber da sich jetzt wegzuducken, vielleicht auch proaktiv wegzuducken, hilft nichts. Ich war ja in Golzen in Brandenburg, unten in Südbrandenburg. Da hat die AfD das DRK angegriffen, weil die angeblich nicht in Räume rein durften. Also das ist ja, wenn selbst solche Träger da ins Visier der AfD geraten, dann glaube ich, kann man sich da nicht wegducken, dann trifft es am Ende alle und viele.
Ich finde es schon wichtig, du hast es ja auch nicht so gesagt, ne? Aber gegen rechts zu sein, weil das Problem in Sachsen, angenommen, du hast jetzt diesen dann tatsächlich irgendwie neutralen Trachtenverein oder so, der nicht offen faschistisch irgendwie agiert und auch nicht offen kommunistisch.
Kommunistischer Trachtenverein. den stellen wir da ganz vor.
um die zwei Pole aufzumachen. Du weißt aber trotzdem nicht, bei über 30% für die AfD, ob das nicht ein AfD-Wähler ist, der dann halt trotzdem die Leute bei sich hat. Ne? Also wenn du nicht sagst, der kleinste gemeinsame Nenner muss gegen rechts sein, dann bist du halt unterschwellig trotzdem offen für rechts.
Klar, aber das Problem hast du ja beim Fußballverein auch. Weißt ja nicht, ob der Trainer nicht die AfD gewählt hat oder nicht. Also, aber ich glaube, A, so viel Vertrauen muss dann schon da sein. Und wenn man B merkt, die werden völkisch unterwandert, dann muss man natürlich reagieren. Mhm. Also das ist klar. Und weil es aber diese Lücke gab bei der Förderung der Zivilgesellschaft, ja, da ist ja die AfD bewusst reingegangen, ne? Das war ja die Strategie. Die ganzen Vereine zu unterwandern, die Freiwillige Feuerwehr, den Fußballverein, die sitzen im Elternaktiv mittlerweile. Also da reinzugehen, das war sozusagen strategisch gewollt von der AfD. Und jetzt muss man gucken, dass man sie da wieder rauskriegt, beziehungsweise dass man da irgendwie andere Leute ermutigt, ebenfalls da reinzugehen.
Weil da merkt man ja auch, was von wem als Zivilgesellschaft begriffen wird, weil wir tatsächlich in vielen Runden genau sowas wie Freiwillige Feuerwehrverein oder sowas, das ist nicht das, was wir auf dem Schirm haben als allererstes, wenn wir über Zivilgesellschaft reden. Sondern wir denken an die Vereine und Organisationen und Gruppierungen, die von der AfD dann immer als sogenannte staatlich finanzierte Zivilgesellschaft diffamiert werden. Mhm. Die ist letztendlich ihnen immer unterstellt, für sein ein politisches Instrument der Machthabenden, um die wahre Opposition irgendwie von der Macht wegzuhalten. Ihr Lieben, wir sind durch mit der Zeit schon. Das war der Bundestalk für diese Woche. Wir werden uns, glaube ich, mit den ganzen Themen noch weiter beschäftigen müssen, womöglich auch sehr bald schon wieder, weil erstens die Brandenburg-Wahl am 22. September steht an. Ergebnisse werden sicherlich ein bisschen anders, aber die Tendenzen leider sind, über die wir heute geredet haben, werden da auch vorhanden sein. Und zweitens die ganze Frage, stehen wir tatsächlich an einer Zeitenwende, die den Faschismus in Deutschland wieder möglich macht, wieder salonfähig macht, wieder an die Macht bringt, oder kriegen wir das alles noch geregelt? Das ist ein so existenzielles Thema. Da kommen wir gar nicht drum rum. Vielen Dank geht an dieser Woche vertretungshalber Raoul Spader für die Redaktion und Daniel Fromm für die Produktion. Wenn ihr die Folge gut findet oder überhaupt den Bundestag gut findet, dann teilt uns bitte gerne auf sozialen Medien. Wenn ihr uns Geld geben wollt, dann findet mal das Programm Taz zahlig auf taz.de. Und wenn ihr uns schreiben wollt und Kritik, Anregungen, Lob loswerden wollt, dann tut das herzlich gerne an bundestalk@taz.de. Vielen Dank und bis nächste Woche.
So, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.